ॐ नमो भगवते वासुदेवाय योपनीयमानस्य सावित्रीं सविता ब्रवे बृहस्पतिः ब्रह्मसूत्रम् मेकलां कश्यपो तदा सस्योपनीयमानस्य सावित्रीं सविता ब्रवेत् बृहस्पतिर्ब्रह्मसूत्रम् मेकलां कश्यपो ददात् सस्योपनीयमानस्य सावित्रीं सविता ब्रवीत् बृहस्पतिर्ब्रह्मसूत्रम् मेकलां कश्यपो ददात् Brahmanadev, zur Zeit der Zeremonie, bei der ihm die heilige Schnur überreicht wurde. Savitrim, den Gayatri Mantra. Savita, der Sonnengott, Apravit, chantete. Brihaspati, Brihaspati, der Guru, der Halbgötter. Brahma Sutram, die heilige Schnur. Mekalam, den Strohgürtel. Kasyapa, Kasyapa Muni. Adada, verließ. Als Vamanadev die heilige Schnur verliehen bekam, chantete der Sonnengott persönlich den Gayatri Mantra. Brihaspati übergab ihm die heilige Schnur und Kashyapa Muni legte ihm ein Strohgürtel um. Hier geht es doch weiter, ich lese noch ein bisschen weiter. Also wir müssen uns das Szenario vorstellen. Vamanadev ist eine Inkarnation Krishnas, die unter den Halbgöttern geboren ist, und es wird eine Zeremonie für ihn gemacht, wo er den Gayatri Mantra bekommt und andere Dinge. Eine heilige Schnur, ein Strohgürtel. Mutter Erde schenkte ihm ein Rehfell. Und der Halbgott des Mondes, der auch der König des Waldes ist, gab ihm einen Brahmadanda, der Stab eines Brahmachari. Seine Mutter Aditi gab ihm ein Tuch als Unterbekleidung und die über das himmlische Königreich herrschende Gottheit schenkte ihm ein Scherm. Tut mir leid, ich weiß, du bist jetzt schon viermal aufgesprungen, deswegen wir sind so am Rande eines Feedbacks. Es fühlt sich so an, als wenn wir auf einem spitzen Bergkamm gehen und fast runterfallen jeden Augenblick. Du brauchst es auch nicht so laut zu stellen, Gorangi, wenn das das Problem ist. Ich habe heute eine sehr laute Stimme, wenn ich gleich reinkomme. Egal. O König, Brahma bot der unerschöpflichen höchsten Persönlichkeit Gottes einen Wassertopf an. Die sieben Weisen gaben dem Herrn Kushagras und Mutter Sarasvati schenkte ihm eine Kette aus Rudraksha-Perlen. Als Vamanadev auf diese Weise die heilige Schnur empfangen hatte, gab ihm Kuvera, der König der Yakshas, einen Topf, um Almosen zu sammeln. Und Mutter Bhagavati, die Frau Shivas und die äußerst keusche Mutter des gesamten Universums, gab ihm sein erstes Almosen. Also, Papaji gab ihm die erste Spende. So von jedem willkommen geheißen, offenbarte Sri Vamanadev, der beste der Brahmacharis, seine Brahman-Ausstrahlung, wodurch er die gesamte Versammlung, an der so viele große heilige Brahmanas teilnahmen, an Schönheit übertroff. Nachdem Sri Vamanadev, der Herr, ein Opferfeuer entfacht hatte, brachte er Verehrung dar und führte auf dem Opferfeld ein Feueropfer dar. Namaum Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Simate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Kauravani Prachadine Nirvashesha Shunyavadi Paskatyade Satarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Abhunityananda Veda Gadava Asadikor Bhaktavinda Hare Krishna Nita Hare Hare Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Ich glaube, dass viele Devotees in unserer Zuhörerschaft heute Morgen die Geschichte von Vamanadev und Bali Maharaj bereits kennen. Ich möchte sie jedoch kurz noch einmal zusammenfassen, sodass wir wissen, worüber wir sprechen. Bali Maharaj ist ein Beispiel von einem Menschen, der durch Krishnas Barmherzigkeit alles, was in seinem Besitz war, sogar seine eigene Freiheit, weggenommen bekam. Es gab einst eine Diskussion zwischen Yudhishthira und Krishna. Und zwar stellte Yudhishthira fest, dass die Devotees, die sich im Dienst von Shiva beschäftigten, sehr oft mit allen möglichen materiellen Reichtümern ausgestattet sind. Da stellte er dann aber auch fest, dass die Devotees, die sich in Vishnus Dienst beschäftigen, die Krishna Bhaktas, sehr oft verarmt sind. Und er konnte sich das nicht erklären. Denn Shiva ist ja der Diener von Vishnu. Für Yudhishthira Logik hätte es genau anders sein müssen. Das heißt, die Krishna Bhaktas oder die Vishnu Bhaktas hätten sehr reich sein sollen, sehr einflussreich und so weiter, und die Shiva Bhaktas sehr arm. Aber er stellte fest, dass die Vishnu Bhaktas immer ein bisschen verarmt waren. Und er konnte sich das nicht erklären. Und so stellte er dann Krishna, der ursprüngliche Vishnu ist, die Frage: Sehe ich das richtig so, dass die Geweihten von dir immer arm sind? Was ist los? Und daraufhin sagte Krishna diesen ganz bekannten Vers: Yasyaham anugrinam hi avishya tatanam shanai. Also, diejenigen, die ich besonders liebe, denen nehme ich die materiellen Reichtümer weg, sodass sie dann gar nichts anderes mehr tun können, als sich Krishna hinzugeben. Nun, dieser Vers hat für uns als Devotees eine besondere Bedeutung. Ich glaube, wenige von uns hier waren materiell sehr wohlhabend, bevor sie zum Krishna-Bewusstsein kamen. Vielleicht Raymond. Aber sonst kaum jemand. Nicht? Doch auch wir als Krishna-Devotees werden sehr oft der Zeuge oder die Zeugen von dieser Barmherzigkeit Krishna. Es ist nämlich so, dass Krishna seine Devotees ebenfalls von etwas befreit. Sie mögen keinen materiellen Reichtum haben, aber sie haben vielleicht andere Dinge oder glauben andere Dinge zu haben. So kommt es immer wieder vor, dass ein geweihter Krishna von diesen anderen Dingen erlöst oder befreit wird. Was ist das, diese anderen Dinge? Weil es sind meistens die Hoffnung, in der materiellen Welt glücklich zu werden. Krishna zerstört diese Hoffnung. Krishna arrangiert das Leben eines Devotees sehr oft so, dass dem Devotee nichts anderes übrig bleibt, als ganz und gar Zuflucht bei Krishna zu suchen. Das ist Krishnas große Barmherzigkeit zu seinem Devotee. Wir sehen das sehr oft in verschiedenen Situationen. Zum Beispiel, ein Devotee mag in der Bewegung für Krishna-Bewusstsein zu einer Position kommen, zu einer verantwortungsvollen Position. Aber Krishna nimmt diese Position von ihm und er tut dann irgendwann einen anderen Service. Das ist sehr bekannt, dass in unserer Bewegung die Services sich ändern. Nicht? Gerade noch vor einem halben Jahr zum Beispiel war unser Tempelpräsident der Leiter des Govinda-Zentrums, einer Goldmine für Krishna-Bewusstsein in Deutschland. Jetzt hat er einen anderen Service. Oder es mag so sein, dass jemand bekannt war als ein großer Brahmachari und dann Krishna diese Situation von ihm nimmt und er jetzt auf dem Wege ist, ein bedeutender Grihastha zu werden. Oder jemand ist verheiratet und der Mann läuft weg. Oder die Frau kommt auch vor. Oder man wird angesehen in der Gemeinschaft von Gottgeweihten und plötzlich ist dieses Ansehen weg. Man gilt als ein Devotee, der auf dem Wege der Besserung ist. Krishna nimmt immer wieder von seinen Devotees die Dinge weg, die unter Umständen den Devotee behindern im spirituellen Leben. Es ist immer wieder zu erfahren, dass die Situation, in der man sich befindet, sich verändert. Ein Devotee sollte es lernen, in dem Leben, was er oder sie führt, diese Veränderung von Krishnas als deutliche Zeichen zu akzeptieren, dass es sich nicht lohnt, irgendwelche Anker in diese materielle Welt zu setzen. Es gibt verschiedene Anker, zum Beispiel eines der Wunsch nach Ruhm, nach Anerkennung, nach Profit vielleicht, man immer versucht, wie man Gewinn aus einer Situation schlagen kann für sich selber. Es gibt diese verschiedenen Anker und Krishna ist erfahren darin. Er ist ein totaler Experte, dem Devotee zu helfen, diese Anker zu lösen. Nun, es gibt zwei Reaktionen unter den Devotees auf dieses Anker lösen. Die eine Reaktion ist, oh Krishna, kann ich denn niemals Ruhe kriegen? Wann hört das denn mal auf hier mit meiner absoluten Loslösungssträhne? Der Devotee macht das nicht einsehen. Oh, warum das immer wieder? Und immer auf die Kleinen, immer auf die Bhaktas und so weiter und die Bhaktis. Das ist die eine Art, darauf zu reagieren. Die andere Art ist einfach, dass man akzeptiert und sich freut. Ich bin in Krishnas Kontrolle, mein Leben gehört jetzt Krishna. Krishna, mach mit mir, was du für richtig hältst. Ein Devotee, der in dieser Haltung seinen hingebungsvollen Dienst ausführt, ist sehr bald schon geeignet, Befreiung vom materiellen Dasein zu erreichen und in die spirituelle Welt zu gehen. Aber jemand, der sich immer beklagt darüber, ach, warum jetzt schon wieder da? Und das wollte ich doch nun auch nicht. Und jetzt, ach, jetzt das auch noch obendrauf. Nicht? Der Devotee, der sich so beklagt, mag vielleicht noch einige Zeit in der materiellen Welt verbleiben müssen. So, wenn wir über dieses... Bali Maharaj ist ein gutes Beispiel dafür. Bali Maharaj wurde alles genommen wie sich herausstellte, waren das alles Hindernisse auf dem spirituellen Pfad. Aber das verstand Bali erst ein bisschen später, als ihm der Herr seinen Fuß auf den Kopf tat. Als Bali Maharaj Tochter konnte nicht verstehen, dass das die Barmherzigkeit Krishnas ist. So geht es auch mit einem Nicht-Gottgeweihten. Ein Nicht-Gottgeweihter kann nicht verstehen, wie Krishna mit seinen Devotees umgeht. Er kann nicht verstehen, warum die Devotees, die ihr Leben doch schon Krishna hingegeben haben, zum Teil immer wieder durch Situationen hindurchgehen. Schaut zum Beispiel Arjuna an. Arjuna wurde von Krishna gezwungen, etwas zu tun, was er am allerwenigsten tat, gerne tun wollte. Er wurde in das Zentrum der Unerträglichkeit geführt. Wisst ihr das? Wisst ihr, als Arjuna anfing, die Schlacht von Kurukshetra also zu betreten, das Schlachtfeld, war eigentlich guten Mutes. Und dann sagte er zu Arjuna noch, zu Krishna nochmal aus strategischen Gründen: Ubayo Senayo Madhye, bitte führe diesen Streitwagen jetzt einmal in die Mitte des Heeres, ich will sehen, wer da ist. Und Krishna hätte den Streitwagen theoretisch überall hinführen können. Zum Beispiel vor Duryodhana. Dann wäre Arjuna im Arjuna das Blut hochgegangen und wäre ins Kochen geraten. Oder er hätte es vor Shakuni bringen können. Oder noch besser, Krishna hätte den Streitwagen vor Dushasan bringen können, der Draupadi entkleiden wollte. Hätte er alles machen können. Was tut er? Er führt den Streitwagen ausgerechnet vor Bhishma Deva. Seinem Guru. Und das war dann der auslösende Punkt dafür, dass Arjuna einfach Nervenzusammenbruch hatte. Das war geplant von Krishna. Er wusste genau, wohin er den führte, den Streitwagen. Und so hat Krishna dann Arjuna so hart geprüft und ihn eben, worüber wir gerade sprechen, gerade vor das Ultimatum gestellt. Es gibt tausende von diesen Beispielen, wo Krishna den Devotees gegenüber ein bisschen hart auftritt und ihn und nicht Gottgeweihte können das nie verstehen. Die können das nie verstehen. Ratnamala, die Tochter von Bali Maharaj, als sie sah, mein Vater hat alles gegeben zu diesem Vishnu, zu diesem Vamanadev. Der hat alles verloren an ihm. Der hat ihn schamlos betrogen, dieser Vamanadeva. Er hat gesagt, 3 Schritte Land. Und was nimmt er? Mit einem Schritt den ganzen Planeten, mit dem zweiten das ganze Universum. Und sagt er noch kühnerweise, und wo soll ich den dritten hin tun? Jetzt ist alles weg. Er hört nicht auf. Mein Vater sagt dann, ja, auf meinem Kopf. Und dann, was tut er? Er tritt auf den Kopf und drückt ihn in die niederen Planetensysteme. Also diesen Kerl, den will ich im nächsten Leben als meinen Sohn haben und den bringe ich ihn um. Ich bringe den einfach um. Mir reicht. Jetzt kommt die Rache einer Tochter. Nicht? Und so wurde Ratnamala dann Putana und kam im nächsten Leben als Putana zu Krishna mit dem Wunsch, ihn umzubringen. Was war dahinter? Rache. Rache ist süß wie ein Sweetball am Sonntagsfest. Das war ihre Logik, die dahinter war. Nicht-Gottgeweihte können niemals die Barmherzigkeit verstehen, die Krishna seinen Geweihten gegenüber gibt. Niemals. Die können sich noch so anstrengen. Und auch die Devotees, die jung sind im spirituellen Leben, haben Schwierigkeit zu verstehen, wieso Krishna seine Devotees manchmal in schwierige Umstände setzt. Der Grund ist, dass die Devotees einfach in diesem Leben im Schnellverfahren lernen, dass nur die Hingabe zu Krishna, nur diese Hingabe zu Krishna zufriedenstellt. Ich stelle das sehr oft fest, wenn Matajis zu mir kommen und Wir haben für 10 Jahre intensiv nur den einen Gedanken, nicht den einen, aber doch den einen Gedanken auch gehegt, wann kann ich heiraten? Es muss bald sein oder ich fall um. Nicht? Und dann, nach einer gewissen Zeit, kommen sie in die Situation, sitzen mit strahlender Miene am Hochzeitsfest, nicht einmal geschminkt, so wie sie schon immer wollten, so weiter. Und dann kommen sie nach einer Woche, einem Monat mit saurer Miene. Ach, es ist doch nicht so schön, wie ich es mir vorgestellt habe. Es ist auch hier so viel Verantwortung und so weiter. Ich will nur noch Krishna. Das ist, was Krishna mit seinen Devoti macht. Oder man mache nach langer Zeit ein Leader sein, nach langer Zeit seine erfüllten Wünsche haben. Und dann merkt man trotzdem noch, oh, Krishna, Krishna, ist eigentlich Krishna. Das ist Krishnas Barmherzigkeit zu seinen Devotees. Nun, um diese mercyvolle oder barmherzige Handhabung Krishnas auch sozusagen mit Freude zu erfahren, ist eins sehr wichtig. Ich habe mit Adishesh Babu gestern gesprochen, habe gesagt, Adishesh Babu, sag mir, worüber ich predigen soll heute. Und Adishesh Babu sagte, den höheren Geschmack, darüber sollst du predigen. Und folge meistens Adishesh, nicht immer, aber meistens. Habe mir deswegen heute Morgen noch kurz Gedanken gemacht über den höheren Geschmack. Wenn ein Devoti im Krishna-Bewusstsein einen höheren Geschmack hat, ist es für ihn oder sie sehr einfach, diese barmherzige Behandlung Krishnas zu verstehen. Wenn nicht, wenn dieser höhere Geschmack nicht vorhanden ist, dann jault man auf. Das ist ein vornehmes deutsches Wort. Oder das ruft man aus, um es als Schweizerdeutsch zu sagen. Dann ruft man aus, wenn diese Barmherzigkeit Krishnas einsetzt, dann ist man, wird man, lehnt man sich zurück, schaltet auf betrübt und mental und geht unenthusiastisch durchs Leben weiter. Ein höherer Geschmack ist ganz, ganz wichtig, um zu verstehen, wie wir von Krishna in materieller Hinsicht verarmt werden. Das heißt, ein höherer Geschmack ist absolut erforderlich, um zu verstehen, wieso wir, was unsere materielle Situation betrifft, durch schwierige Umstände hindurchgehen. Ohne einen höheren Geschmack zu haben, werden wir das Verhalten Krishnas zu seinen Devotees und auch zu uns selber als vielleicht sogar ungerecht und unberechtigt ansehen. Dieser höhere Geschmack im Krishna-Bewusstsein, wie kommt er zustande? Dieser höhere Geschmack im Krishna-Bewusstsein, das ist jetzt ganz wichtig, dass ihr hier bitte euch auf volle Aufnahmekraft einschaltet. Dieser höhere Geschmack im Krishna-Bewusstsein kommt zunächst einmal durch ständige Praxis zustande. Im Augenblick haben wir nicht nur einen Krishna-Geschmack, sondern auch an anderen Dingen. Der Geschmack vielleicht an, ich weiß nicht, bei den Bhaktas, wissen Sie vielleicht, eine heftige Straight-Edge-Musik, nicht? Oder bei den Frauen ist es vielleicht ans Schminken oder schöne Kleidung, Stücke. Ich weiß nicht, ich bin da nicht so tief reingegangen. Wir haben noch Geschmack an anderen Dingen, so wie wenn wir auf der Beginnerstufe des spirituellen Lebens sind. Wir haben Bhakti, ein junger Devotee auf dieser Anfangsstufe, hat schon Bhakti oder Hingabe zu Krishna, hat aber auch noch andere Ziele und andere Wünsche im Geist. Das ist ganz natürlich. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur vergleicht diese Hingabe, die ein junger Devotee hat, mit Gold, welches noch sozusagen ja, Erde und oder Gestein in sich hat. Ihr wisst, wenn man Gold aus einer Goldmine birgt, hat es zunächst einmal, ist da schon Gold da, aber es ist noch verbunden mit Gestein, Geröll und vielleicht unedlen Metallen, nicht? So.
Eisenerz bestimmt noch nicht und so weiter. Und es ist noch nicht rein. So ist auch unser Geschmack am Anfang des virtuellen Lebens noch nicht einfach nur geschnallt. Es sind noch andere Dinge, wie vielleicht der Wunsch nach Positionen oder der Wunsch nach einer gewissen materiellen Zufriedenheit und so weiter und so fort. So ständige Praxis im spirituellen Leben ist wie ein Feuer, was ständig brennt und was dieses Gold zum Schmelzen bringen kann. Wenn man Gold, gerade aus der Goldmine in Johannesburg, da ist zum Beispiel viel Gold, birgt und rausgewinnt, rausschabt, sagt man, dann tut man es in eine Pfanne, die sehr heiß erhitzt wird und trennt durch diese Hitze die unedlen Metalle, wie zum Beispiel Eisenerze vom Gold. Wie funktioniert das? Also für die Goldgräber unter euch, die noch die verhinderten Goldgräber, die Eisenerze und das Gold hat unterschiedliche Siedegrade oder Schmelzgrade. Nicht? Und wenn jetzt die Hitze rangewandt wird, dann schmilzt Gold entweder schneller als Eisenerz oder Chemikerin weiß da auch nicht, ihr kommt Bescheid. Irgendwas schmilzt zuerst und dann kann man es trennen von dem anderen. Nicht? Versteht ihr? So ist auch ständige Praxis im hingebungsvollen Dienst. Wenn es ständig brennt, trennt sich irgendwann unser Geschmack. Das heißt, wir haben auf der einen Seite den Geschmack an Krishna und auf der anderen Seite den Geschmack an Maya. Das sehen wir sehr, sehr klar vor uns. Und da wir aber durch die Praxis spirituell gestärkt sind, wird uns diese, wie soll ich mich ausdrücken, Maya überhaupt nicht, sie zu überwinden ist nicht schwierig. Ein gutes Beispiel ist natürlich Haridas Thakur. Als Haridas Thakur chantete, kam Maya Devi höchstpersönlich zu ihm hin und machte Posen, also sie war in der schönsten Form, die wir uns vorstellen können, weiblichen Form, und machte Posen, sagt man Posen, oder stellte sich so hin, machte aufreizende Gesten, die selbst Lord Brahma ins Schwanken gebracht hätten. Also selbst Brahma hätte da das Tuch geschmissen, nicht? Zu Deutsch gesagt. Aber für Haridas Thakur gab es nicht die Frage, soll ich oder soll ich nicht genießen jetzt, nicht? Weil er durch diese ständige Praxis gestählert worden war im Krishna-Bewusstsein, konnte er mit Leichtigkeit der Verführung der illusionierenden Energie, das war ja Maya, das war nicht eine gewöhnliche Frau, sondern es war Maya Devi höchstpersönlich. Haridas Thakur wurde zweimal getestet, dieses zweite Mal kam Maya Devi höchstpersönlich an. So ist es auch, wenn wir ständig spirituelle Praxis machen, aber einer bestimmten Zeit wird sich unser Geschmack, der im Augenblick vielleicht noch vermischt ist, sodass wir ein bisschen Geschmack für Krishna haben und ein bisschen Geschmack für Maya, nicht? Das wird sich voneinander trennen. Und zu dem Zeitpunkt werden wir ganz eindeutig uns für Krishna entscheiden. Lord Ramachandra sagt, wer einmal sagt, mein lieber Herr, von diesem Tag an bin ich deiner. Nicht? Wer das sagt, den akzeptiere ich und dem gebe ich die Willenskraft. Man braucht ja ordentlich viel Willenskraft, um sich ganz und gar in meinem hingebungsvollen Dienst zu beschäftigen. Nicht so? Am Anfang dieser Zustand der Bhakti dann, den man hat, wo sich der Geschmack wirklich getrennt hat und man nur noch Krishna im Geiste hat, ist sehr, sehr erhaben. Bei diesem Geschmack, wenn man nur das Wort Krishna hört, Nishingananda, stell dir das mal vor, dann ist man sofort angezogen. Nur das Wort Krishna. Wenn man eine Bhagavatam-Vorlesung hört, spitzen sich die Augen. Man kann nicht müde werden. Es geht nicht. Weil man so einen Taste hat. So einen Geschmack. Wie beim Essen, da schläft kein Bhakta ein. Habe ich noch nicht gesehen. Ich habe es noch nicht gesehen. Selbst der Müdeste ist total aufgestellt, wie man in Schweizerdeutsch sagt. So wird es dann sein, wenn ein Devotee richtig Ruchi oder Wohlgeschmack an Krishna findet. Das heißt, Er legt ein für alle Mal die Gleichgültigkeit ab, die er bei spirituellen Übungen findet. Nicht so stark wird es. Das heißt, der Devotee tut zu der Zeit klagen. Ach, sagt der Devotee, wenn immer es Dorfgeschwätz gab, war ich total dabei. Und wenn es ging über Krishna und Krishna-Katha, war ich abgespannt und müde. Schlimm. Schlimm. Schlimm waren diese Tage. Nicht so, so sagte die Devotee. Oh, ich hatte die Möglichkeit, im Kirtan zu tanzen. Ich stand aber da, als wären meine Füße mit Wurzeln in den Boden verankert worden. Schlimm. 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 Nicht? Und so sagte die Devotee. Ja, bedauert den Zustand, den er vor dem Zustand hatte, als sich der Geschmack so entwickelt hat. Er denkt sich, ich habe das wertvollste Juwel gehabt. Und was habe ich nachher gemacht? Ich habe es immer verdeckt gehalten, im Tuch, und so konnte ich es nicht glänzen sehen. Ich Dummkopf, schlimm, schlimm, schlimm. So sagte die Wolli. Das ist, wenn sich unser Taste getrennt hat vom, wie soll ich mich ausdrücken, von dem materiellen Taste, wenn es nicht mehr so vermischt ist. Rupa Goswami gibt uns für diesen Geschmack oder diesen Zustand, wo der Geschmack verfehlt ist, ein gutes Beispiel. Er gibt uns das Beispiel von einem Gelbsuchtkranken, der Zucker als bitter empfindet. Dieser Devotee sieht immer so ernst aus. Haribol, Sisigoni Taiki, Jai. Wenn man Gelbsucht hat, kann man keine Sweets essen. Ihr könnt euch ungefähr das so vorstellen. Wer hatte mal Fieber von euch? Ich nehme fast an, alle. Das hat man immer als Kind. Kennt ihr das, wenn man Fieber hat und dann kommt jemand mit Sweetreis? Gestern hatte ich einen Devotee gesehen, der hatte sich so einen Container, also irgendwie so von der Mikro hatte er das wohl aufgestöbert, diesen Container. Hatte er voll mit Sweetreis und dann saß ich da. Weil es mir im Augenblick nicht so gut geht. Guten Appetit, ich bewundere dich. Ich glaube, wir kennen dieses Gefühl, wenn uns jemand, wenn es uns nicht gut geht, einen riesen Eimer voll Sweetreis gibt. Kennst du das Gefühl? Dann hat man keinen Geschmack an dieser Zubereitung. Nicht? Man kann das einfach nicht wertschätzen. Danke. Schieß so zum Boogie, verteilt es an die jungen Bagdas und Bagdins, die haben Verdauungsfeuer wie Wölfe. Die können dafür kriegen, nicht? Und so weiter. So ist es auch im spirituellen Leben, wenn der Geschmack noch nicht befreit ist, wenn wir noch an Maya ein bisschen angehaftet sind und ein bisschen an Krishna, da haben wir einfach keinen Geschmack auf Krishna-Bewusstsein. Ich kenn Leute, wenn die Vorlesung anfängt, dann laufen sie fluchtartig raus aus dem Vorlesungsraum. Also fluchtartig. Oder sitzen die ganze Zeit da, hoffentlich klinge bald das Telefon, dass ich das Telefon beantworten kann. Nicht? Und so weiter. Es gibt solche. Ich möchte ja hier keine Blicke auf irgendwelche Individuen werfen, um sie nicht in Schüchternheit zu setzen. Nicht? Das ist, wenn der Geschmack noch so getätigt ist, dann kriegt man das einfach nicht hin. Dann kann man sich nicht konzentrieren. Dann ist das Chanten von 16 Runden schwierig. Ich weiß nicht, ob es euch auch so gegangen ist am Anfang, wie ihr zum Krishna-Bewusstsein kam. 16 Runden, ich soll mal 16 Runden chanten. Also wenn ich eine halbe hinkriege, kann ich von großem Glück reden. Ist es nicht so, wie man sich das so vorstellt? Weil der Geschmack einfach noch so vermischt ist. Und zu dem Zeitpunkt sind wir noch wie Fieberkrank. Wir haben so viel Fieber, so viel Hitze für das materielle Leben, so viel Pitta, dass wir noch so angehaftet sind an diese materiellen Tätigkeiten. Oh, Krishna, dass für uns das Krishna-Bewusstsein sehr, sehr mühsam erscheint. Wie eben für den Fieberkranken, der so viel Schwierigkeiten hat mit Krishna-Bewusstsein. Die meisten Menschen heutzutage werden dahin gerafft vom Fieber. Prabhupada sagt, hat einmal gesagt, ich sehe in dieser Welt ein fürchterliches Feuer, was die ganzen Menschen verschlingt, das Feuer der Lust. Ich sehe in dieser Welt ein fürchterliches Fieber, was das Feuer der jungen Leute, die jungen Leute verzehrt, das Feuer der Lust. Nicht? Lust ist das Gegenteil von Liebe zu Krishna. So, durch ständige Praxis, das ist wirklich, was wir hören müssen, wird es möglich für uns sein, diesen Geschmack langsam zu kriegen. Wir müssen wissen, wir sind im Augenblick in einer gefährlichen Situation. Die Gefahr, die bei uns noch da ist, ist, dass unser Geschmack am Krishna-Bewusstsein noch sehr anfänglich ist, noch sehr vermischt ist mit anderen Dingen. Sodass wir fast wie, aufgrund dieser Tatsache, wie Fieberkranke sind, die nicht so viel anfangen können mit dem heiligen Namen und dem Chanten. Viele Devotees sind vorher süchtig gewesen für das materielle Leben, nicht, und für materielles Dasein, und es ist deswegen noch nicht so, dass der Geschmack sicher ist. Wir sind noch lange nicht in Sicherheit. Solange unser Geschmack nicht fest ist auf Krishna, sind wir noch lange nicht in Sicherheit. Und deswegen macht Krishna es in seiner Güte so, dass er uns die Dinge, an denen wir noch sonst Geschmack finden, versäuern tut. Das ist nicht etwa gemein oder unästhetisch und einfach rücksichtslos von Krishna, sondern das ist seine große Barmherzigkeit. Ich sehe das immer bei Bhaktas. Als Prediger sieht man das immer. Dann kommt so ein junger Bhakta schluchzend an, oder ein junger Freund Krishna schluchzend an. Ja, was ist denn, fragt man. Kann ich mich mal an deiner Schulter ausweinen? Okay, bitte. Geht's los? Können wir noch ein paar Tempotaschentücher darauf legen, dass nicht so nass wird? Ja, also ich muss es dir sagen. Meine Freundin, weißt du, was sie gesagt hat? Ich bin blöde. Und dann hat sie mich verlassen. Sie hat gesagt, ich bin blöde. Weil ich immer so mit den Leuten verkehre, die in Bettlaken eingehüllt sind. Ich spiele nicht mehr mit dir, hat sie zu mir gesagt. Immer wieder, das ist als Prediger, und dann lächelt man und sagt, gut, Krishna ist ihm jetzt barmherzig, aber man sagt es noch nicht, weil er das noch nicht richtig verstehen kann. Nicht? Krishnas Barmherzigkeit, was? So, auch als, wisst ihr nicht als Devoti, wie ihr dann irgendwann mal den letzten McDonald's gegessen hat, der dann plötzlich explodierte wie eine Bombe auf eurem in eurem Magen, und ihr sagt, nie wieder, nie wieder. Nicht? Kennt ihr noch das letzte Glas Champagner? Wo man dann ein schlecht geworden, grün und blau, und man aufgestoßen hat wie 20.000 unkultivierte Russen. Nicht? Und so weiter. Kennt ihr noch die letzte Sexualität, die man so mitgenommen hat? Ich habe gehört, einige von euch sind nicht Brahmacharis gewesen, bevor sie zum spirituellen Leben kamen. Wo man plötzlich merkte, oh no, das ist so eine Narretei hier, so ein Narrenverein. So weiter bin ich doch nur wirklich drüber hinaus. Was hat Krishna da gemacht? Hat Krishna mit einer kleinen unsichtbaren Spritze ein bisschen der saure Substanz in die Sinnbefriedigung rein injiziert. Und das macht Krishna immer noch. Das ist seine Mercy. Das ist nicht rücksichtslos von ihm, sondern rücksichtsvoll. Er weiß nämlich, dass wir noch immer ein bisschen süchtig sind ans materielle Leben. Und wenn Krishna uns nicht die Illusion des materiellen Daseins ganz deutlich zeigen würde, diese Hoffnungslosigkeit des materiellen Daseins, dann würden wir keine Möglichkeit haben, ins spirituelle Leben. Keine Möglichkeit. No chance. Ein Devotee sollte sich nicht wehren, wenn er sieht, wie Krishna diese in seiner Barmherzigkeit diese Arrangierung macht und ihm seine Aussichten, materiell glücklich zu werden, nehmen. Aber wie soll der Devotee damit leben, könnte man fragen. Sehr, Dankeschön. Wir hatten gehofft, dass du eine nette Geschichte über Krishna erzählst. Du sollst so viel kennen. Aber stattdessen machst du uns hier den ganzen Tag sauer. Wie soll man leben, Sprecher des Bhagavatams, mit dieser Sache? Jeder sucht doch nach Vollkommenheit. Nicht? In der Gita heißt doch, Krishna heißt es über Krishna-Bewusstsein, Tangvidya Dukkha Samyoga Viyogam Yoga Sangitam. Huh? Dies ist in der Tat wirkliche Freiheit von allen Leiden, die aus der Berührung mit der Materie entstehen. Das gefällt mir, dieser Schloka. Freiheit von Leiden. Und dies ist ja die Leitvorlesung, die du gibst. Die Sache ist, wir können leicht mit dem Spirit, mit diesem Fakt, was ich eben ausgedrückt habe, leben, wenn wir uns unseren Enthusiasmus für spirituelle Praxis aufrechterhalten. Ich hatte eben gesagt, Ruchi oder Wohlgeschmack im spirituellen Leben kann sich entwickeln, wenn man die spirituelle Praxis mit großer Entschlossenheit ausübt. Möcht ihr euch erinnern? Das Beispiel, was ich gegeben hatte, war Feuer. Wenn Feuer, ein gutes, starkes Feuer, kann Eisenerze und Gold voneinander trennen. So, dieses Praxis im spirituellen Leben, da wird Maya anfangen. Wir werden sehen, wir werden unenthusiastisch manchmal sein für die spirituelle Praxis. Schon wieder aufstehen, nein, danke. Schon wieder zu dem Morgenprogramm kommen, nein, danke. Schon wieder das Buch lesen, nein, danke. Das Buch, also das Bhagavatam. In meinem Wortstamm ist das Buch, das Bhagavatam. Schon wieder das Buch lesen, ja, immer das gleiche Buch. Und so weiter. Das ist ja. Wie können wir uns diesen Enthusiasmus für unsere spirituelle Praxis aufrechterhalten, sodass wir immer den Wohlgeschmack beibehalten? Well, ihr müsst auf eines achten. Der Enthusiasmus wird verdorben nach Bhaktivinoda Thakur durch etwas, was man als Gleichgültigkeit bezeichnet. Wenn jemand gleichgültig wird gegenüber dem spirituellen Leben, wenn ihn das einfach nicht mehr so anspricht, zurück nach Hause, zurück zu Gott, na und? Na und? Ja, ja, wenn ich alt und schwach bin dann und mal über den Tod nachdenke, dann werde ich vielleicht über das Königreich Gottes auch mal nachdenken, vielleicht. Aber jetzt gibt es andere Königreiche. Oder andere. Diese Gleichgültigkeit, meine lieben Devotees, das ist ein großer Feind für den Enthusiasmus. Wenn wir einfach na und sagen zum spirituellen Leben, wenn wir einfach na und sagen zu der einzigartigen Möglichkeit, zurück nach Hause, zurück zu Krishna zu kommen, na und? Dann wird unser Enthusiasmus geschmälert. Und wenn wir keinen Enthusiasmus für die spirituelle Praxis aufbringen können, wird auch unser Geschmack immer vermischt bleiben. Wir werden weiterhin unter einer Geschmacksverfehlung leiden. Deswegen lasst uns nicht gleichgültig sein. Kennt ihr die Geschichte von Herrn Patel? Herr Patel wollte kräftig werden. Und was tat er? Er nahm sich einen kleinen Stier, ein kleines Kalb, und trug jeden Tag dieses Kalb eine Treppe hoch. Nun, die Stiere wachsen, kleinen Kalbstiere, wachsen natürlich viel schneller als der menschliche Organismus. Little calf. Ja, Stier, a bull calf. Ich stark wie Damodar. Ne? Durch Übung. Übung macht den Meister. So ist es auch im spirituellen Leben. Wenn ihr spirituell stark werden wollt, müsst ihr sehr genau und Krishna-Bewusstsein praktizieren. Und dabei ist es etwas ganz wichtig, wenn wir für Krishna etwas tun, müssen wir an Krishna denken. Ich mache es für dich, Krishna. Wenn wir Krishna vergessen, während wir handeln und einfach nur noch noch handeln und uns abmühen, oh, dann werden wir nicht stark werden dadurch. Das ist das Geheimnis. Krishna sagt das in der Gita. Handle für mich und denke dabei an mich als Krishna. Gut, meine lieben Devotees, hiermit möchte ich zum Abschluss kommen. Ich möchte es nochmal zusammenfassen für euch, dass ihr in einem einfachen kleinen Paket das Ganze habt. Es ging uns heute darum, über den höheren Geschmack zu sprechen. Ich habe heute über ein Phänomen gesprochen, was ich schon mit einem Bhakta durchdiskutiert habe, dass es plötzlich so tough wird, das Leben. Nicht? Wenn man einen ernsten Bhakta fragt, wie geht's denn? Sagt er, gut, und dann er kriegt nicht genug Passagen. Nein, es ist nicht das. Was ist es? Ich weiß nicht, irgend so ein der transzentale Ozean der Glückseligkeit ist noch nicht eingetroffen, wenn du mich fragst. Der ist noch irgendwo auf einem anderen Planeten, was mich betrifft. So, das liegt, weil Krishna nimmt uns die Hoffnung, oder sagen wir mal die illusorischen Hoffnungen in der materiellen Welt glücklich zu werden. Bringt uns ganz klar auf den Punkt, du musst Krishna verehren. Du musst Krishna, wie soll ich mich ausdrücken, du musst jetzt mal an Krishna denken. Du musst jetzt mal verstehen, weswegen du überhaupt zum Krishna-Bewusstsein gekommen bist. Und mit großer Hilflosigkeit dich in die Spirit, also sagen wir mal, du musst Zuflucht suchen in der spirituellen Praxis. Wenn jemand wirklich Zuflucht sucht in der spirituellen Praxis, wird er sehen, wie er plötzlich die kostbare Münze oder kostbare Gold des Wohlgeschmacks erlebt, die sich so trennt von den anderen Dingen. Und dann sind wir so angezogen zu Krishna, dass wir einfach schon beim Chanten der heiligen Namen in großer Freude, in großer Ekstase sind. Der macht uns nichts mehr was aus. Nicht mehr der Tod. Hier ist Prabhupada, ist so ein gutes Beispiel. Gestern Abend vom Schlafen gehen, habe ich noch gedacht, jetzt müssen wir noch was lesen. Sagte Prabhupada, auf dem Sterbebett, hört euch das jetzt bitte mal an. Wir sterben in Wirklichkeit nicht. Wenn wir sterben, verbleiben wir lediglich eine Zeit lang in einem Zustand der Untätigkeit, genau wie im Schlaf. In der Nacht schlafen wir und führen keine Tätigkeiten aus, doch sobald wir aufstehen, erwacht unsere Erinnerungskraft wieder und wir denken, oh, wo bin ich? Was habe ich zu tun? Mal angenommen, wir sterben. Eine Woche danach hat er den Körper verlassen. Ein paar Tage danach hat er den Körper verlassen. Einmal angenommen, wir sterben. Sterben bedeutet, dass wir eine Zeit lang in einem Zustand der Untätigkeit versetzt werden und dann von neuem zu handeln beginnen. Wie schlafen. Das ist die spirituelle Stufe, die wir versuchen zu erreichen. Die Bewegung für Krishna-Bewusstsein, aber Prabhupada führt es weiter, möchte dem wiederholten Geborenwerden und Sterben ein Ende bereiten. Innerhalb eines Lebens, Bhakta Björn, sollte man alles in Ordnung bringen und auf die Ebene des ewigen Lebens kommen. Innerhalb eines Lebens. Das ist Krishna-Bewusstsein. Toll gesagt vom Prabhupada, nicht? Innerhalb eines Lebens sollte man alles in Ordnung bringen und auf die Ebene des ewigen Lebens kommen. Das ist Krishna-Bewusstsein. Shishtikada, willst du vielleicht das mal auf die Tafel anschreiben, diesen Text, dass die Devotees ihn lesen können in ihrer privaten Lesezeit? 10. Kanto, Kapitel 13. Nur die Textnummer. Mit der Kreide, wenn da ist. 10. 13, 58. 10 kann man sich auch merken. 5 plus 5 ist 10. 13. Wie will die wilde 13? Und 59. Nee, 58. Eine Zahl, die man sich normalerweise nicht merken kann, aber weil sie so außergewöhnlich ist, merkt man sie sich einfach mal. Gut. Hare Krishna. Vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, dass ich euch etwas, dass ihr etwas mitnehmen konntet aus der Vorlesung. Ich habe, damit es nicht so heavy ist, meine Vorlesung noch einen Kuchen draußen platziert, den wird Trishti gerade nachher verteilen. Ja, wisst ihr, was wie das kriegt. Also, wenn ihr rausgeht, bitte dabei Trishti gerade vorbeikommen. Der hat es schon geschnitten, oder? Oh ja, schon fertig. Da war der Kuchen noch gewesen. Habt ihr hierzu irgendwelche Fragen? Ich bin vielleicht erst noch bei den Bhaktas. Ja, Harvey. Mein schönen Computer. Ja, klar. Neues heißt schon, in dem Maße, wie sich jemand mir hingibt, offenbare ich mich oder belohne ich ihn. Es ist schon abhängig von unserem Wunsch. Krishna tut sich eigentlich nicht so einmischen in unser Leben. Er will schon den Wunsch sehen. Manchmal ist man so hilflos. Kennst du das? Einerseits will man das und andererseits das. Das ist ja dieser ewige, zwei Seelen ruhen in meiner Brust. Nicht? Der Faust bei Goethe sagt das. Nicht? Wie geht's weiter? Zwei Seelen ruhen in meiner Brust. Die eine macht die andere kalt, vielleicht. Wahrscheinlich nicht. Also wenn Krishna sieht, dass du denn, wenn dann Krishna sieht, dass der Devotee etwas tut für Krishna, ein bisschen Service, dann setzt das ein, was ich beschrieben habe. Ja, auch die höhere Geschmack. Deswegen verstricken Devotees andere in hingebungsvollen Dienst. Ne? Dann sieht Krishna plötzlich, der ist ernsthaft, der hat was für mich getan. Und dann setzt es ein, dann gibt er ihm den höheren Geschmack und nimmt ihm auch andere Dinge weg. Keine Angst, was ich eben beschrieben habe, ist aus einer bestimmten Sicht etwas, aus einer Außensicht etwas schwierig. Aber Krishna, für den Betreffenden ist es meistens so, dass er auch einen höheren Geschmack bekommt. Krishna ist derjenige, der Geschmack zu seinen Devotees gibt. Ich glaube, du erfährst das auch, du kriegst auch mehr und mehr Geschmack und dann kann man ganz leicht Loslösung geben. Von außen sieht die Loslösung denn, ach, auf dem Höhepunkt deiner Karriere hast du den Griffel geschmissen. Nicht? Und so weiter. Und lebst jetzt ein materiell verarmtes Leben, so denken die Kamis. Es gibt viele Leute, die denken, ich bin der dummste Mensch im Universum, dass ich spirituelles Leben angefangen habe. Viele. Total, was dir alles entgangen ist. Aber die wissen halt nicht, was passiert, wenn man spirituelle Praxis macht und hingebungsvolles Dienen gehört dazu, kriegt man so ein Ruchi. Dann trennt sich dieses. Dann ist er auf der einen Seite, läuft der Schwarze weg, nicht? Und auf der anderen Seite läuft im Schmelztiegel des hingebungsvollen Dienstes läuft das Gold oder entsteht das reine Gold. Ja, Koresh Romani. Ein bisschen lauter, ich höre dich wie durch einen Schleier. Wir können beten zu Krishna, dass er uns die Kraft gibt für das hingebungsvolle Dienen. Wir brauchen Krishnas Hilfe. Ohne Krishna geht es nicht. Wir können beten um spirituelle Kraft. Wenn wir die spirituelle Kraft haben, dann können wir sie selber, können wir selber diese, den Kleinkram ablegen. Ich glaube, das ist, was du möchtest. Du brauchst aber irgendwoher die Kraft, und das muss von Krishna kommen, von seinem heiligen Namen, von dem Lesen in den heiligen Schriften. Da kriegen wir die Duchanesnaga, die spirituelle Kraft. Piep, piep. Ich wollte noch etwas sagen zum Heidelberger Tempel. Wir überall hin spürt man, wie nektarhaft der Heidelberger Tempel sich entwickelt. Also zum Beispiel war ich auf dem Sterbeseminar, da kamen Freunde des Heidelberger Tempels angereist nach Schloss Weißenstein, und die hatten mir gesagt, es läuft so gut hier, es geht so gute Atmosphäre. Ich finde es sehr, sehr, sehr nett, was die Devotees hier tun. Dieser Tempel ist wirklich unser, von der Geschichte her, der Tempel in Deutschland, ist dies der erfolgreichste Tempel. Auch ist Heidelberg, obwohl es eine verhältnismäßig kleine Stadt ja ist. Wie viele Einwohner waren es? Ich habe es mal 225.000, glaube ich.
Wie bin ich?
Nur 150. Ist ja also relativ klein im Vergleich zum Beispiel zu Berlin, weißt du das? 5 Millionen, glaube ich, ne? Wie bitte? 3 Millionen. Auch das vereinte Berlin? Ja, 3 Millionen, also nicht 5 Millionen. Aber das ist schon ganz schön viel mehr. Es ist ja relativ klein, aber dadurch, dass Heidelberg hat eine bestimmte Atmosphäre. Man besucht Heidelberg sehr gerne. Das war schon, ist schon immer in Deutschland so bekannt gewesen. Selbst als ich nicht dort geweiht war, wusste ich, man muss mal nach Heidelberg. So hieß das, wegen dem Schloss und dem Fluss und den Heidelberger Markt und so. Und noch anderen Dingen, die ich hier nicht erwähnen möchte. So denkt man im Matrimonium. Wir haben festgestellt beim Predigen in Deutschland, dass es nicht so ist, dass die Bodhis immer aus der Stadt kommen, wo der Tempel ist. Selbst Radharaman ist ein alter Heidelberger, aber der ist gejoint nicht hier, sondern in Schloss Rettershof, glaube ich. Ne? Nicht? Also es macht nicht aus die Größe der Stadt. Heidelberg hat aber auch den Vorzug, dass viel junges Volk hier durchkommt, weil so viele Studenten hier sind und eben auch viele Leute mal irgendwann eine Zeit lang in Heidelberg verbringen. So, dieser Tempel ist deswegen, weil es irgendwie durch Krishnas Mercy so viel Predigen gab, hier waren schon viele ältere Devotees, die das als ihre Basis hatten und die sich eingesetzt haben, sehr ein weltbekannter Tempel geworden. Wisst ihr das alle? Heidelberg. Und ich kenne das, nicht? Und so weiter. Und es gab eine Zeit lang, wo es schwierig war, weil eben so viele von den Devotees und auch die Sankirtan-Devotees das neue Projekt in Abenteuer unterstützt haben, dass einfach wenig Devotees übrig blieben, um sich hier zu kümmern. Und man sieht einfach jetzt, dass die Devotees, die da geblieben sind, so einen Schritt nach vorne gemacht haben. Die haben einfach gesagt, okay, das haben wir, so viel sind wir. Jetzt lass uns sehen, was wir mit den Devotees, die wir sind, was wir machen können. Und ihr habt ein sehr nices Geheimrezept rausgekriegt. Ihr macht jetzt immer Kirtan in der Stadt, also Bhajan, Kirtan und Predigt. Das Sonntagsfest ist immer sehr, sehr nice. Das ist das Geheimnis. Es gibt ein Geheimnis im hingebungsvollen Dienst, was ich euch sehr gerne sagen möchte. Ich hat gerade Bhakti Charumaraj hat mir darüber geschrieben. Es war so, ich wollte, da gab es Leute, von denen ich eine große Spende haben wollte für Bhakti Charumaraj's Fernsehsendung. Nicht? Wisst ihr, dass jede
Sendung, die er macht, $10,000 ihn kostet. Und dann macht er einmal in der Woche. Das ist nicht so einfach, $10,000 einmal in der Woche. Und dann habe ich ihm geschrieben, sorry, die geben nicht die große Spende. Die wollen das nicht. Und dann sagt er, das macht nichts. Krishna nimmt manchmal von sinnvollen Menschen kein Geld an, weil er ihnen einfach nicht die Chance gibt, sich im hingebungsvollen Dienst zu beschäftigen. Aber wir sollten uns keine Sorge machen, sagt er, wenn wir einfach den Wunsch haben, Krishna zu dienen. Einfach den Wunsch. Dann macht Srimati Radharani die Arrangierung, dass dieser Dienst ausgeübt werden kann. Das fand ich so nice. Radharani als Mutter der Bhakti, die Devotees beschäftigt im hingebungsvollen Dienst, macht die Arrangierung. Kennen wir das nicht alle? Wenn wir uns einfach wünschen, Krishna zu dienen, plötzlich sind die Arrangierungen dazu da. Kennt ihr das? Plötzlich ist das Geld, das liebe Geld ist plötzlich da und plötzlich sind die Leute da oder eine ganz andere Lösung kommt plötzlich. Kennt ihr das nicht? So, nein, oder doch? Gut. Danke. Das kennen wir selbst als Bhaktas. Wir wünschen uns zu Krishna zu kommen, plötzlich sind so gute Umstände da. Plötzlich sagen unsere Eltern, du kannst gehen, wohin auch immer du willst. Nicht? Oder plötzlich sagt der zivildienstleistende Befehlsoberkommandant, nicht, also wir brauchen nicht solche Leute wie dich. Und Krishna macht plötzlich die Arrangierung. Radharani macht plötzlich die Arrangierung, dass wir uns im hingebungsvollen Dienst beschäftigt werden. Man muss nur den Wunsch stark haben. So möchte ich euch inspirieren, hier weiterhin diesen nicht nachzugeben, nicht nachzulassen. Wenn wir dieses Zentrum halten können, sind so viele Devotees durchgekommen. Das ist praktisch eine Geburtsklinik für Transzendentalisten, nicht Adishesh? Du bist selber hier, Adishesh ist gejoint, unser Bhakta-Leader. Was für einen Beweis brauchen wir noch? Was für einen Beweis brauchen wir noch? Kein Beweis mehr nötig. Nee? So, das ist wirklich ein ganz wichtiges Zentrum. Obwohl, wenn man hier lebt, dann gehen einem die Autos manchmal auf den Keks. Nicht? Und jetzt kommt der schöne Heidelberger Sommer, wo das hier in einen Dampfkochtopf umgewandelt wird, so heiß wird das. Ne? Für diejenigen mit südländischem Temperament ist das sehr gut, aber für uns normale deutsche Bodies nicht. Aber wenn wir das einfach hier halten können, zur Freude von Shishigoni-Zeit, ich sage euch, wenn ihr das macht, da werdet ihr in dem Ende des Lebens zurück zu Krishna gehen. Das ist gar kein Problem, weil das Krishna so zufriedenstellt, wenn man einfach ein Projekt der Verantwortung übernimmt und sagt, da stehen wir durch, das pushen wir durch. Also es ist völlig klar, da kann man wirklich sein Leben sich zuwenden. Und wenn dann, also sich da kann man sich einsetzen. Und es ist sehr, sehr, sehr nice. Also alle Devotees, mein Gott, Brüder, die das hören, sind so begeistert. Ich höre also nur Vishwadev tanzt vor Freude herum und knallt die Hacken gegeneinander, nicht, dass es weitergeht und so weiter. Also es ist wirklich sehr gut. Macht das bitte weiter. Das heißt, es liegt nicht. Ihr macht es ja schon weiter. Also ich kann nur sagen, von allen Himmelsrichtungen bringe ich die Ehrbietung den Vaishnavas hier da. Weil ihr macht wirklich ein Opfer und gebt euch wirklich da rein, fixiert euren Geist und die Ergebnisse kommen schon. Ihr werdet sehen, dadurch werdet ihr so viel Ruchi entwickeln, so viel Wohlgeschmack. Es wird der Wohlgeschmackstempel sein von Deutschland. Nicht? Der absolute Wohlgeschmackstempel. Weil ihr dieses Feuer vergrößert, das Feuer eurer Praxis, eures hingebungsvollen Dienstes, wenn das größer wird, dann wird sich das reine Gold, der Reingoldtempel, wird man dann sagen, nicht der Reingoldtempel. Dobro, sorry, gut. Srila Prabhupada ki jai, Shri Srigonitai ki jai, Gaur Premanandi Adiribo.